Wie ein verängstigtes Kaninchen hockt Captain Blaubär da und weiß nicht, wie er es schaffen soll, seinem Blaubärmädchen unter die Augen zu treten, weil ihm die große Kunst des Flirtens abgeht. Andrea Hillenbrand ist psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Wiesbaden und wird auch schon mal gerne als Flirtberaterin zu Rate gezogen. Andrea Hillenbrand, das wollen wir jetzt auch tun im Pfingstprogramm von HR2 Kultur. Es geht heute um Paargeschichten. Frau Hillenbrand, warum fällt es so schwer, den ersten Schritt zu tun?
Wir haben alle auch eine Scheu, wie werden wir wohl ankommen und kommt möglicherweise eine Ablehnung. Wir möchten so gern gemocht werden und viel von unserem Selbstwert hängt eben auch davon ab, wie reagieren andere auf uns. Und in anderen Lebensbereichen ist das schon nicht schön, wenn man Ablehnung erfährt, aber in dem Bereich Liebe, Intimität, da sind wir wirklich am verletzbarsten. Da geben wir uns mit unserer ganzen Person rein und kriegen wie ein Urteil über unsere Person. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Wer schon mal Herzschmerz erlebt hat, der weiß das. Und da möchten wir uns gerne auch davor schützen. Und wenn wir jetzt noch überhaupt kein Wort gewechselt haben, dann weiß man ja nicht, hat wirklich überhaupt keine Ahnung, wie wird der andere auf mich reagieren. Und da ist für manche die Scheu sehr hoch, in den Kontakt zu gehen.
Nun ist aber ja Flirten zunächst mal absichtslos. Ne? Man tauscht sich aus, man plaudert ein bisschen locker, aber eigentlich ist es erstmal nur ein netter Zeitvertreib und vielleicht geht es auch darum, ein bisschen die Waffen zu schärfen für den Moment, wenn es dann auch mal wirklich ernsthaft gebraucht wird. Funktioniert das überhaupt oder ist in dem Moment, wo man wirklich ernsthafte Absichten hat, diese Unbekümmertheit, die man sonst beim Flirten vielleicht übt, weg?
Da gibt es eben große Unterschiede, genau wie Sie sagen. Wenn ich tatsächlich recht stabil bin und möchte nur meinen Tag ein bisschen versüßen, wie mit einem Dessert, mit einem netten Begegnung, einem Lächeln, einem kleinen flirtigen Gespräch, dann ist es nicht so ein Problem. Aber wenn ich eigentlich auf der Suche bin, auch mich ein bisschen einsam fühle, auch ein bisschen Zweifel habe, bin ich überhaupt liebenswert, dann wird das leichte Flirten schnell verkrampft. Dann kriegt es gleich so eine hohe Bedeutung. Ne? Vielleicht auch, weil ich schon länger suche und dann jeder Potenzial, der potenzielle Partner wird dann so überhöht, kriegt dann so eine besondere Bedeutung. Ja, ich darf es mir da nicht verscherzen, ich darf jetzt keinen schlechten Eindruck machen. Und dann ist die Leichtigkeit raus. Ja.
Was wäre denn eine gute Flirtstrategie? Vielleicht tatsächlich erstmal anzufangen, ohne jede Absicht, sobald man sich das überhaupt leisten kann in seinem Druck, einen Partner finden zu wollen?
Genau, wenn das überhaupt geht. Also wie kann ich überhaupt mich in so eine Haltung versetzen? Vielleicht indem ich mir sage, der ist es jetzt auf keinen Fall, den nehme ich jetzt zum Üben. Ja, oder die nächsten 5 nehme ich zum Üben. Der Partner, der eigentlich auf mich wartet und der ganz gut zu mir passt, der kommt dann an Nummer 6. Die ersten 5 sind Übungsfälle und die darf ich auch versaubeuteln und die dürfen auch schief gehen, weil ich übe noch. Ja, und dann kann man ein bisschen Druck rausnehmen.
Kann man das eigentlich lernen, das Flirten, oder ist das so eine Charakterfrage?
Also was charaktermäßig ist, ist, ob jemand eher introvertiert oder extravertiert ist, also ob es jemand leichter fällt, aus sich rauszugehen, auf andere zuzugehen. Und da fällt eben manchen es doch sehr viel leichter, mal einfach in der Straßenbahn einen neckischen Spruch zu bringen oder beim Einkaufen zu seinem Gegenüber was zu sagen. Aber man kann schon auch üben und auch die Erfahrung machen, so viel Schlimmes passiert ja da gar nicht. Oder auch eine sehr schöne Übung, tatsächlich auszuprobieren, dass auch mal jemand komisch guckt, wenn man was sagt, aber dass dadurch die Welt nicht untergeht, sondern dass danach auch noch Leute mit einem sprechen. Also diesen Druck rausnehmen, dass jeder Satz absolut gelingen muss und der andere das auf jeden Fall gut finden muss. Mehr so ein bisschen spielerisch ins Ausprobieren kommen. Und was man daran auch dann noch üben kann, das eine ist überhaupt die Gelegenheit zu haben, die Erfahrung zu machen, sich zu trauen mit dieser Übungshaltung. Das andere ist aber auch, sich ernsthafte und wohlmeinende Rückmeldungen zu holen, dass man mal mit einer guten Freundin wirklich sich sagen lässt, was die für einen Eindruck hat und nicht nur so eine Weichspülerei, was die alles gut findet, sondern vielleicht auch mal sagt, ja, mir fällt auf, dass du eben Blickkontakt nicht hältst oder mir fällt auf, dass du dir schwer tust, das Gespräch dann wieder zu beenden. Da fühlt sich der andere vielleicht ein bisschen bedrängt, wenn du dann gar nicht mehr aufhörst. Oder so über den Abstand, den man zum anderen hält. Wir alle haben ja so eine Wohlfühldistanz. Wie nah kann man jemand anders hingehen? Und auch damit erstmal selbst zu experimentieren, bin ich dem anderen zu weit auf der Pelle, rücke ich dem zu sehr auf die Pelle oder bin ich zu weit weg, dass der gar nicht merkt, dass ich so Interesse an dem Kontakt habe. Einmal selbst experimentieren, aber auch Rückmeldung von dem wohlmeinenden Menschen von außen holen, wie der einen so wahrnimmt.
Was wären denn gute Orte, um das Flirten zu üben und was wären weniger geeignete Orte?
Prinzipiell ist jeder Ort geeignet, wo man auf Menschen trifft. Und etwas besser geeignet sind Orte, wo Menschen schon mit gehobener Stimmung, mit Freizeitstimmung hingehen. Also Schwimmbäder, Freizeitveranstaltungen, Konzerte auch natürlich oder Lesungen, also überall, wo man schon mit so einer aufnehmenden, offenen Haltung hingeht und mit einer recht entspannten Haltung. Alles, wo schon Druck da ist und wo Leute unter Zeitdruck sind, das ist nicht so gut geeignet. Oder auch bei den Damen ist immer wieder das Thema, die suchen sich so in ihrer Lebensgestaltung. Die haben ihre Arbeit, wo sie seit 15 Jahren sind, dann gehen sie danach ins Yoga, in den Kirchenchor und ins Museum. Ganz ehrlich,
lauter Frauen.
Da sind nicht so viele Männer zum Üben. Ja? Da hat man nicht so viel Möglichkeit. Also da mal zu gucken, was kann ich denn vielleicht an meiner Freizeitgestaltung ergänzen? Sie müssen ja nicht gleich Computerspieler werden. Ja? Aber mal zu gucken, wie kann ich das ergänzen, wo ich auch mal tatsächlich aufs andere Geschlecht treffe.
Wie ist es mit dem Internet?
Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Das Internet ist genau die richtige Basis für die Menschen, die sagen, meine Lebensgestaltung ist prima, ich bin mit der sehr zufrieden, aber aufgrund dessen, wie mein Leben im Moment gestaltet ist, habe ich wenig Möglichkeiten, potenziellen Partnern zu begegnen. Wer das Internet-Dating nicht braucht, sind Menschen, die auch schon in ihrem normalen Leben viele potenzielle Partner treffen, aber denen keiner passt, denen keiner gut genug ist, die immer meinen, da müsste noch was Passenderes kommen. Ganz ehrlich, der kommt im Internet auch nicht. Ja, auch da sind normale Menschen mit Macken und kleinen Fehlern und ihren Besonderheiten. Und vor allen Dingen, je älter wir werden, ich sag's Ihnen, unsere Macken werden ein bisschen größer. Sind nicht mehr so formbar wie mit 19. Und das heißt, die Leute, die wir im Internet treffen, sind auch nicht perfekte Traummänner. Ja? Und Traumfrauen auch nicht, da sind wir schon gleich. Aber für diejenigen, die sagen, ich habe einfach zu wenig Auswahl, ich habe überhaupt keine Möglichkeit zum Üben, da ist das Internet-Dating eine gute Möglichkeit. Besonders finde ich auch immer für die eher Introvertierten. Denn im Internet mal eine Nachricht zu schreiben, einen Zweizeiler, fordert nicht so viel Mut, wie draußen im Alltag tatsächlich einen Raum zu durchqueren und zu jemand hinzugehen und zu sagen, Mensch, Sie sind mir gerade aufgefallen, weil Sie haben ja diese Zeitung unterm Arm. Das erfordert ja sehr viel mehr Mut und Übung. Und da kann die niedrigere Schwelle im Internet eine gute Möglichkeit sein, in Kontakt zu kommen. Und dann hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen was von sich zu zeigen, auf eine erstmal ein bisschen sichere Art, wo man gar nicht so direkt von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht.
Andrea Hillenbrand, ein Thema wollte ich gerne noch mit Ihnen wenigstens ansprechen. Also der Flirt, der erste Kontakt, der hat jetzt vielleicht ganz gut geklappt, aber es wird nie was draus. Wenn das Kribbeln weg ist, dann ist irgendwie auch der Partner nicht mehr attraktiv. Reicht es, die Muster zu erkennen, was da immer mit mir passiert, warum das mit der Partnerschaft nicht klappt, um etwas ändern zu können daran?
Wir treffen viele Partner, bei denen wir erstmal eine Sympathie und eine Anziehung spüren, potenzielle Partner. Und deswegen, man kann sich leicht verlieben. Viel davon ist auch einfach sexuelle Anziehung, was nicht unbedingt heißt, dass es kompatibel für eine Partnerschaft wäre. Und beim Verlieben wird im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Stoff, der macht uns euphorisch. Da geht's uns richtig gut. Das ist Lust und Spaß. Das ist aber nicht der Stoff, der für eine Bindung, für eine Partnerschaft verantwortlich ist. Da kommen dann andere Stoffe und andere Mechanismen ins Spiel. Und damit das passt, ist tatsächlich so ein Wandel, so ein Übergang von der Verliebtsein ins Lieben notwendig. Das mit den Mustern, was Sie ansprechen, ist dabei ein wichtiger Punkt, weil wir neigen dazu, in unseren Mustern zu bleiben, auch wenn uns die selber nicht immer so klar sind. Und so neigen wir auch dazu, immer ähnliche potenzielle Partner zu suchen und nach denen zu gucken und wundern uns dann, warum es schon wieder nicht funktioniert hat. Und wenn man selber merkt, ich hatte jetzt wirklich mehrere Versuche und es klappt irgendwie nicht, dann wäre es ganz sinnvoll, mal zu schauen, stecken da Muster dahinter. Das kann man ganz nett selber machen. Da kann man sich einen DIN A4-Zettel nehmen, quer, und dann mal so Spalten machen. Thomas, Stefan, Markus, Peter. Und dann fragt man sich als erstes, was hat mich an denen am Anfang so angezogen? Was ist mir ins Auge gesprungen? Was fand ich so schön, nett, faszinierend, liebenswert an dem? Und als zweites kann man sich fragen, und wo wurde es später schwierig? Was hat sich dann im Lauf entwickelt und woran ist es möglicherweise auch gescheitert? Und dann kann man sich den Zettel so ein bisschen mit Abstand mal hinlegen und gucken, kehrt da was wieder, ist da ein Muster drin? Und auch da darf man dann wieder die wohlmeinende Freundin mit dazu nehmen, die auch mal mit aufs Blatt guckt und der vielleicht noch was auffällt, wo man selber so einen blinden Fleck hat.
um dann zu lernen, dass man vielleicht doch nach einem anderen Typ von Partner Ausschau halten sollte.
Dass man vielleicht merkt, das, was ich da suche, das werde ich so nicht bekommen. Das kann mir auch kein Partner geben. Suche ich da Aufwertung oder Bestätigung? Oder habe ich so dieses, nur wenn ich jemand anders versorgen, retten kann, bin ich liebenswert? Das können ganz, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das Wichtige ist halt zu erkennen, was ist das bei mir?
Das Glück beim Schopfe packen und vielleicht auch mal bei sich selbst was ändern, damit es dann mit dem Rausch der Gefühle auch mal klappt. Empfehlungen dazu gibt Andrea Hillenbrand, psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis in Wiesbaden. Und Frau Hillenbrand, vielen Dank für unser schönes Gespräch heute im Pfingstprogramm von HR2 Kultur.
Sehr gerne, danke.